Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, unsere Zeit ist ja zum einen geprägt von vorweihnachtlicher Stimmung. Hier und da sieht man Lichterketten an den Häusern oder in den Gärten, den Energiepreisen zum Trotz. Es gibt geschmückte Fensterbänke und Ladenzeilen und natürlich sind wir auf der Suche nach schönen Geschenken für unsere Lieben. Es gibt wieder Weihnachtsmärkte. Wir waren gestern in Pattensen auf dem Weihnachtsmarkt. Wunderschönes Zusammensein. Auch heute ab 11 Uhr kann man dort mal vorbeigucken. Und es werden hier und da fleißig Kekse gebacken. Und auf der anderen Seite ist dieses Jahr irgendwie doch alles anders. Vor einem Jahr war die Zeit stark von Corona geprägt. Es gab noch viele Beschränkungen. Mittlerweile haben viele selber schon mal Corona gehabt und auch wenn Corona noch nicht vorbei ist, aber seit Februar überschattet der Krieg in der Ukraine unser ganzes Leben. Die Zahl an Geflüchteten ist explodiert, genauso wie die Gas- und Strompreise und die Kosten für den täglichen Bedarf. Und so ist die Zeit neben der vorweihnachtlichen Stimmung doch arg auch von Sorgen geprägt. Wie werden wohl die nächsten Wintermonate werden? Werde ich mit meinem Geld auskommen? Wird meine Rente reichen? Wir befinden uns nicht nur in Deutschland, sondern weltweit in einer absoluten Krise. Und der Ausgang ist ungewiss. Und das macht zumindest mir Angst und verunsichert mich und Sie und euch vielleicht auch. Für viele von uns ist das die wirklich erste existenzielle Krise, die sie erleben. Diejenigen, die den Zweiten Weltkrieg und die ersten Jahre danach erlebt haben, die wissen noch, was Krisenzeiten sind. Wir waren in Deutschland mit vielen Jahren und Jahrzehnten des Friedens gesegnet. Und jetzt merken wir, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Der barbarische Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat alles durcheinander gebracht. Weltgeschichtlich gesehen ist das nicht die erste große Krise. Und auch zu unseren Zeiten gab es schon sehr viele Krisen und Kriegen, aber eben nicht so dicht vor unserer Haustür. In unserem Text für die Predigt heute gehen wir viele Jahrhunderte in die Vergangenheit. Es ist das Jahr 539 vor Christi Geburt. Das war von Jesu Geburt aus so lange her, wie für uns heute die Geburt Martin Luthers. Das Volk der Juden hat das babylonische Exil überstanden und sie kamen zurück in ihre entfernte Heimat, nach Jerusalem. Zuvor lebten sie 70 Jahre in Babylon, im heutigen Irak. Dort waren sie ins Exil geführt worden. Sie wurden dorthin deportiert. Ihre Heimat und ihr Tempel, ihr Grund und Boden waren weit weg. Und zu der Zeit gab es einen Mann Gottes, einen Propheten, der wohl zur Schule des großen Propheten Jesaja gehörte. Der lebte aber noch einige Jahrzehnte früher. Und dieser Prophet scheint einem Volk entgegenzustehen, das sich zwar einerseits nach Freiheit und nach Jerusalem sehnte, aber andererseits schon in der zweiten und dritten Generation im Exil in Babylon lebte und sich da eigentlich auch ganz gut eingerichtet hatte. Und dieses Volk bereitet der Prophet nun auf den Neuanfang in Juda und Jerusalem vor. Ich lese uns die Verse, die für den heutigen Sonntag als Predigtext vorgeschlagen sind, aus Jesaja 40, die Verse 1 bis 11. Und eben das letzte Lied der Kantorei hat das ja schon angedeutet. Und der Text beginnt mit diesem schönen Satz: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Tröstet, tröstet. Das ist der Anfang für den zweiten Teil im Jesaja-Buch, das mit Kapitel 40 beginnt. Vielleicht kennen einige von euch Händels Messias. Wer kennt dieses wunderbare Stück, Händels Messias? Okay, 2, 3, 5, 7, das ist schön. Vielleicht erinnern Sie sich, gleich am Anfang nach der ersten Eingangsmusik beginnt Händel sein großes Werk mit genau diesem Satz: Tröstet, tröstet mein Volk. Das Volk Israel befindet sich über viele Jahre in einer Krisenzeit. Sie mussten ihre Heimat verlassen und in der Fremde leben, auch wenn sie sich über die Zeit dort gut arrangiert haben, denn ein anderer Prophet, Jeremia, sagte ihnen, für diese Zeit im Exil suchet der Stadt Bestes. Also macht das Beste aus dieser Zeit. Ihr habt eine Verantwortung auch dort in der Fremde. So war es nicht ihre Heimat. Und jetzt kommt der Prophet im Namen Gottes mit diesen Worten, tröstet, tröstet mein Volk. Das ist eine ganz klare Aufforderung. Und zwar in die Krisenzeit, in diesen Umbruch hinein. In anderen Worten, trotz Krise und trotz Kriegen, kümmert euch um die Trauernden. Kümmert euch um die Verzagten, um die, die keine Hoffnung haben, um die, die sich nur noch um sich selbst kreisen. Tröstet das Volk Gottes. Händel hat interessanterweise in seiner deutschen Übersetzung des Messias die Worte etwas verändert. Und so heißt es bei ihm, tröste dich, mein Volk. Tröste dich, mein Volk, spricht dein Gott. Er macht das Ganze ganz persönlich. Es geht um dich. Tröste dich. Du, lieber Mensch, tröste dich, denn nun beginnt ein neues Kapitel. Trösten, das hat ja immer eine dreifache Ausrichtung. Beim Trösten geht es zum einen um den Trost im Hier und Jetzt, damit der akute Schmerz gelindert wird. Ein Kind ist hingefallen und hat sich die Knie aufgeschrammt, es weint und läuft zur Mutter. Und natürlich tröstet die Mutter das Kind sofort und nicht erst in einer halben Stunde. Ich muss erst noch das Telefonat erledigen oder was auch immer. Nein, es tröstet das Kind sofort. Trost ist jetzt wichtig. Und zweitens geht es beim Trösten auch um die Bewältigung des Vergangenen. Wenn wir über einen lieben Menschen zum Beispiel trauern oder wie hier bei Jesaja um die vergangene Zeit im Exil, tröste dich, die Zeit dieses Exils ist vorbei. Tröste dich, auch die Zeit der Trauer wird mal an Schwere verlieren. Und Trost will aber auch immer einen Weg in die Zukunft aufzeigen. Als Getröstete können wir dann wieder Mut schöpfen und langsam die ersten Schritte hin zu einem neuen Kapitel tun. Das geht aber nicht sofort und mit Schnips, sondern das braucht seine Zeit. Und um diese drei Aspekte geht es auch Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk, tröste dich, mein Volk. Könnten diese Worte vielleicht auch heute zu uns passen? Brauchst du in deiner Situation heute diese Zusage Gottes, tröste dich, es beginnt nun etwas Neues. Tröste dich, denn du bist nicht allein. Dein Immanuel, dein Gott mit uns, kommt zu dir und er kommt zu mir. Daran erinnern wir uns in dieser Weihnachtszeit. Als das Volk Israel diese Worte das erste Mal hörte, da war vieles im Argen. Da war viel zerstört. Und das war ganz gewiss keine erfreuliche und mutmachende Situation. Hurra, wir sind nach Jerusalem gekommen und jetzt geht alles super los. Das war absolut frustrierend. Da war kaputt, was kaputt sein konnte. Und dennoch tröstet, tröstet mein Volk. Warum? Das lesen wir dann im nächsten Vers. Da heißt es, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Die Zeit des Exils wurde von den meisten Juden als eine Zeit der Bestrafung verstanden. Und zwar für ihre Gottlosigkeit. Sie haben Gott und seine Weisungen ignoriert. Und sie haben das dann so verstanden, als Strafe für unsere Gottlosigkeit mussten wir ins Exil gehen, in diese Fremde. Bevor es ins Exil ging, gab es viele Propheten, die immer wieder darauf hingewiesen haben, liebes Volk Israel, wenn ihr so weitermacht, dann seid ihr auf dem Holzweg. Das ist nicht gut, wie ihr euch nicht um die Armen kümmert, wie ihr euch nicht um die Witwen und Waisen kümmert. Ihr handelt da falsch. Ihr könnt das nicht einfach ignorieren, diese Menschen. Aber manchmal sind wir Menschen bockig. Wir sind ignorant und wir mögen keine Prophetenworte. Und das ist heute nicht anders. Auch heute gehen wir den Propheten und den Mahnern lieber aus dem Weg, vor allem wenn Veränderung von uns eingefordert wird. Das mögen wir gar nicht so gerne. Und das sehen wir auch unter anderem bei den ganzen Diskussionen um das Thema Klima. Hin und wird den Juden zugerufen, freut euch, eure Knechtschaft hat ein Ende und eure Schuld ist vergeben. Der Preis ist bezahlt und jetzt schlagen wir ein neues Kapitel auf. Da sie vorher nicht hören wollten, musste die Strafe quasi abgesessen werden. Aber nun ist ein Neustart. Übrigens bekommen wir Christenmenschen durch Jesus Christus diesen Neustart immer wieder zugesagt, durch die Beichte und die Vergebung, die uns durch das Abendmahl zugesprochen wird. Was für ein Geschenk. Wir müssen nicht erst 70 Jahre ins Exil. Und dann folgt ein Abschnitt, wo es um das ganz Neue geht. Gott selbst macht einen Neuanfang und dabei wird so manches auf den Kopf gestellt. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat es geredet. Vielleicht erinnert ihr euch, dass genau dieser Abschnitt in unserer Evangeliumslesung über Johannes vorkam, als es um diesen Täufer ging. Der Neuanfang soll dadurch deutlich gemacht werden, dass Berge schrumpfen und Krummes wird gerade. Und es geht noch weiter. Es spricht eine Stimme: Predige. Und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Bisschen düster, aber das kennen wir doch. Alles ist irgendwie vergänglich, alles ist begrenzt. Alle Trauernden unter uns müssen das ja schmerzlich erfahren. Unser Leben hat ein Ende. Und unser Leben kennt Krisen und wir erleben stürmische Zeiten. Aber dieser etwas ernüchternde Abschnitt endet mit den Worten: Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Gottes Zusagen bleiben trotz aller Vergänglichkeit und aller Krisen bestehen. Jesus nahm diese Worte selber einmal auf. In Matthäus 24 sagt er: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wenn das so ist, was ist denn der Inhalt dieser Worte, die nicht vergehen? Und die Antwort folgt dann im folgenden Vers 9. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg, und Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. An so vielen Stellen in der Bibel hören wir diese drei Worte. Und Sie erinnern sich ja auch, in der Weihnachtsgeschichte kommt das ja auch vor. Fürchtet euch nicht. Und auch hier jetzt. Das sind nämlich Gottes Lieblingsworte für dich. Die gelten dir und mir, auch heute, auch in Krisenzeiten. Fürchte dich nicht. Und an diesen Worten kann auch der größte Sturm nicht rütteln. Zuerst die Worte: tröstet, tröstet, tröstet dich. Und jetzt: fürchte dich nicht. Das tut mir gut in dieser Zeit. Und darauf folgt dann der Text, aus dem unser Wochenspruch genommen ist: Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott, siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Sind das nicht tolle Worte? Siehe, was er gewann, das ist bei ihm. Was zu Gott gehört, das kann niemand aus Gottes Hand reißen. Und durch die Taufe bist du in Gottes Hand. Du bist Teil von Gottes Familie. Nichts kann uns von Gott trennen, so sagt es Paulus in Römer 8. Und Jesaja hat das den Menschen damals in Jerusalem in Erinnerung gerufen. Siehe, was Gott gewann, das ist bei ihm. Du bist bei ihm. Du bist bei Gott. Und am Ende unseres Textes heißt es dann: Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Mir fällt dazu ein: Der Herr ist mein Hirte. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, so fürchte ich kein Unglück. Gott wird dich in dieser Zeit der Krise und im dunklen Tal im Bausch seines Gewandes tragen. Und da kann dich niemand von wegnehmen. Das lass dir heute in dein Herz geschrieben sein. Und darum tröste dich. Und wenn du durch dieses Wort getröstet und gestärkt fühlst, dann tröste, tröste mein Volk, die Kinder Gottes, spricht dein Gott. Amen.